Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, jetzt sind wir gespannt. Ich denke mal, das wird eine Überraschung werden. Buckingham Palace. Und wer ist das? Jetzt erkennen Sie, liebe Zuschauer. Der Spion seiner Majestät, James Bond. Liebe Zuschauer, das ist für uns unerwartet. Das ist nicht geprobt. Das ist nicht angekündigt. Und ich glaube, wir bekommen eine kleine Kostprobe des britischen Humors.
Also das ist eine Kunst, das ist eine sportliche Herausforderung, die Fallschirmspringer. Denn sie landen jetzt wohl doch nicht im Olympischen Stadion, weil das wahrscheinlich zu gefährlich wäre.
Ja, da vermischte sich gestern in der Eröffnung Fiktion mit Realität. Die echte Königin wurde vom aktuellen James-Bond-Darsteller Daniel Craig zum Olympia-Meeting im Stadion abgeholt. Filmreif mit dem Helikopter, der auch noch unter der Tower Bridge hindurchflog. Über dem Stadion sprang die Queen. Nein, ein Double wahrscheinlich doch dann zuerst ab, dann vermutlich ein Double des James-Bond-Darstellers. Diese Inszenierung war natürlich als solche zu erkennen, auch daran, dass die Szene, die wir am Fernseher sahen, als Mix aus Aufzeichnung und Live-Bildern deutlich wurde, weil die Lichtverhältnisse des am Tag gedrehten Filmmaterials nicht übereinstimmten mit den Nachtbildern, also die Hin- und Herschnitte. Man konnte es ganz deutlich sehen. Also hier wurde zwar gemogelt, aber offensichtlich, und als solches kam dann natürlich auch keine Empörung wie bei der Fußball-EM, dass da irgendwie aufgezeichnete Bilder gemischt wurden. Oder wir erinnern uns, letztes Mal in Peking vor 4 Jahren, als uns suggeriert wurde, dass die Hubschrauberkamera uns Live-Bilder mit großen leuchtenden Fußtapsen zeigte bei der Eröffnung. Da war dann plötzlich der Aufschrei groß, hier hätte man gefaked und die Weltöffentlichkeit irregeführt. Wie dem auch sei, es war eine geniale Show und ich hoffe auch ein bisschen Ihnen heute vermitteln zu können, zumindest atmosphärisch habe ich so ein paar Musiken aus der Eröffnungsveranstaltung rausgesucht, die auch dort ertönten. Zum Beispiel, bevor ich Ihnen noch ganz kurz sage, dass wir nach London selbstverständlich schalten, weil die ARD und auch das ZDF zum ersten Mal in diesem Umfang Videoangebote streamen von den Olympischen Spielen, wie man das sehen kann, mit welchen Playern und so weiter, aber auch, ob sich die Verhältnisse in London unterscheiden von denen in Peking zum Beispiel, was die journalistische Arbeit anbelangt. Und auch, dann gibt es noch mal einen ganz kurzen Blick außerhalb der ganzen olympischen Geschichte in Richtung Sky, also dem Bezahlsender Sky, der auch nicht ganz deutsch ist, aber das natürlich wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und jetzt mit Mick Jagger und seinen Mannen. Sie gehören zum British Empire, kann man schon dazu sagen, und hatten gestern auch musikalisch zumindest hörbar eine kleine Erwähnung als Zitat in diesem Programm. Immer irgendwie erstaunlich. Dieser Titel ist ja nun schon fast 50 Jahre alt. Und man hört es irgendwie dann doch nicht. Die Olympischen Spiele sind seit über 75 Jahren auch immer Rundfunkspiele, kann man sagen, und animieren den Sportinteressierten, sich mit den technischen Möglichkeiten für das Dabeisein auseinanderzusetzen. Heutzutage geht es ja nicht mehr um Schwarz-Weiß oder Farbe, vielleicht ein bisschen noch um HD. Aber die eigentliche Frage ist, wie kommen die Spiele in London zu mir? Denn da gibt es ja leichte Unterschiede. Und sie sind zum ersten Mal, ich habe es vorhin kurz erwähnt, in diesem Umfang auch gestreamt im Netz. Und ich fragte vor der Sendung in London den für die ARD verantwortlichen, nämlich für das Portal sportschau.de Olympia, Thomas Lurwig, ob denn diese Entscheidung zugunsten der Internetstreams nicht eigentlich eine teure Entscheidung ist, denn weil man immer wieder hört, dass Internetstreaming tatsächlich mehr Geld kosten würde, als wenn man die 3 Digitalkanäle, die ja sowieso da sind und bezahlt werden müssen, nutzen würde.
Nein, es ist nicht teurer. Man muss generell sagen, dass die Digitalkanäle zu bespielen mit nicht ganz unerheblichen Kosten verbunden war, weil man musste eigene Regie machen, eigenes Programm machen. Und wir haben uns aus dem Grund, nicht zuletzt deswegen auch, weil die Digitalkanäle nur mäßiges Zuschauerinteresse gefunden haben, dazu entschlossen, unser Programm auszuweiten und auf eine andere technische Plattform zu stellen. Und wir haben uns entschlossen, bis zu 60 Stunden täglich als Livestreams anzubieten im Internet, sodass man auch die Gelegenheit hat, sich die Sportarten auszusuchen und auszuwählen, für die man sich jetzt besonders interessiert und quasi so ein bisschen selbst Regie übernehmen kann, um exakt den Sport zu sehen, den man auch gerne sehen möchte.
Was muss man genau machen, um diese Kanäle sehen zu können? Reicht da einfach ein ganz normaler Internetzugang?
Also wir haben mal so als Einstiegsbandbreite einen 2 Mbit DSL-Anschluss definiert. Das ist nach unserer Auffassung ein Zugang, wie er in den allermeisten Haushalten vorhanden sein müsste.
Also DSL und, 2000 mal kurz übersetzt.
Genau so ist es. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir damit eine relativ breite Masse auch ansprechen und erreichen können. Wir haben erstmals im Einsatz einen HTML5-Player. Das bedeutet, dass dieser Player automatisch erkennt, auf welchem Endgerät er am Ende abgespielt werden soll und die Bandbreite automatisch auf das richtige Maß herab oder herauf regelt, sodass wir auf diese Weise im Internet, auf Smartphones und auf Tablets gleichermaßen die Streams anschauen können und automatisch immer die richtige Bandbreite dafür geliefert bekommen.
Was natürlich wichtig ist, weil gerade Apple setzt auf HTML5 und da gab es ja in jüngster Vergangenheit, wenn man also Flash-Player hatte, dann doch Kompatibilitätsschwierigkeiten. Aber es gibt ja mittlerweile auch Hybridgeräte, also Fernseher mit angeschlossenem Internet. Wird man da das dann auch sehen können auf der ganz normalen Fernsehoberfläche?
Also vorausgesetzt, man hat halt einen internetfähigen Fernseher, man hat ihn entsprechend auch mit dem Router verbunden. Dann ist es auch möglich, über den Red-Button unsere App, mit der auch sich die ARD-Mediathek beispielsweise anschauen lässt, zu laden. Und da gibt es dann eine Kachel unten, auf der dann Olympia steht. Und dort bieten wir zusätzlich zum normalen ARD-Programm die 6 zusätzlichen Livestreams an. Und wir liefern ebenfalls beim HBB-TV genauso wie auch auf der Website ein Stream-EPG mit. Das heißt, ich kann genau sehen, was sich in welcher Übertragung genau verbirgt. Also wenn dort ein Hockeyspiel stattfindet, wird man das einfach herausfinden, indem man auf den Titel schaut des jeweiligen Streams. Und man kann auch per Filterfunktion sich die Sportarten raussuchen, die einen besonders interessieren.
Aber so, dass man sagen kann, 1 ist Leichtathletik, 2 ist meinetwegen Ballsportarten. Also so wurde es nicht konfiguriert.
Nein. Es ist, wir bauen diese täglichen Pläne ausgerichtet am Zeitplan natürlich. Und wir müssen versuchen, möglichst viel gleichzeitige Ereignisse abzubilden. Das heißt, das wird immer wieder zwischen verschiedenen Streams springen. Aber der Zuschauer wird davon nichts mitbekommen, weil er in der Listenform dargestellt bekommt auf unserem Dashboard, auf unserem Multi-Stream-Player, eine Liste von Streams, die er nacheinander anschauen kann und zwischen denen er auch wählen und umschalten kann.
Gibt es dort Parallelübertragung oder absolut alternativ komplementär?
In unseren Livestreams wird es so sein, dass wir dort beispielsweise Hockeyspiele oder Ähnliches in voller Länge zeigen können, für die in diesem Umfang in den Hauptprogrammen jeweils nicht die Zeit bleibt. Wenn man sich also vorstellt, dass das Hauptprogramm, das ja wirklich nur eine begrenzte Sendezeit hat, in ein Hockeyspiel vielleicht öfter hineinschaltet, so kann man das komplette Spiel dann bei uns sehen. Und notwendigerweise ist es dann natürlich eine parallele Ausstrahlung zum Fernsehprogramm. Und insofern ist vor allem daran gedacht, denen einen Service zu geben, die meinetwegen ein ganzes Tennisspiel verfolgen wollen oder sich intensiver halt mit einem einzelnen Sport auseinandersetzen wollen, im Unterschied zum Hauptprogramm, wo man ja alle Highlights natürlich bekommt, aber eben nicht in der ausufernden Breite, wie das im Netz möglich ist.
Premium-Sportveranstaltungen stehen unter besonderer Kontrolle der Medienaufsicht, sage ich mal. Es gab diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der genau festgeschrieben hat, wie mit Sportrechten bei der ARD und beim ZDF umzugehen ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man im Ausland sitzt, auf diesen Stream nicht zugreifen kann. Oder haben Sie die Weltrechte erworben?
Nein, das ist in der Tat so. Wir unterliegen in der Tat strengen Geoblocking-Auflagen, die uns das IOC macht. Und die sehen vor, dass wir angehalten sind, unsere Streams doppelt geo zu blocken. Das heißt zum einen, dass der Stream geo geblockt ist und zum zweiten die Seite, in die dieser Stream eingebunden ist. Das führt natürlich dann dazu, dass jemand, der in Frankreich sitzt, unsere 6 zusätzlichen Livestreams nicht anschauen kann. Es kann aber auch vorkommen, dass einige User in Deutschland diese Streams nicht sehen können, Dann nämlich, wenn Sie zum Beispiel über einen Satelliten online gehen und wir nicht sicherstellen könnten, dass die Nutzer dieses Streams auch tatsächlich in Deutschland sich befinden. Das gilt beispielsweise auch für Leute, die über eine Anonymisierungssoftware ins Netz gehen. Auch die liefern uns nicht die Informationen, anhand derer wir ausfiltern können, sitzt der in Deutschland, der User, oder nicht. Also müssen wir in diesen beiden Fällen beispielsweise vollständig den Zugang unterbinden. Das gilt auch für Firmennetzwerke, die über Proxy-Server im europäischen oder außereuropäischen Ausland online gehen. All diese müssen wir herausfiltern. Dazu verpflichten uns vertragliche Auflagen des IOC.
Bei den vergangenen Olympischen Spielen gab es auch immer eine Arbeitsteilung zwischen ARD und ZDF, zumindest im ganz normalen linearen Fernsehen. Muss man davon ausgehen, wenn die ARD nicht die Hauptverantwortung für die Übertragung hat, dass die Streams dann tot sind, oder senden sie trotzdem was?
Nee, in der Tat ist die Zusammenarbeit mit dem ZDF in diesem Jahr so intensiv, wie sie noch niemals zuvor war. In der Tat veranstalten wir die Streams gemeinsam, ARD und ZDF. Das heißt, dass die zusätzlichen Streams zu unseren Hauptprogrammen sind gleichzeitig auf den Seiten des ZDF zu sehen und auf den Sportschau.de Olympiaseiten. Es ist so, dass wir auch gemeinsam dies beplanen. Das geht so weit, dass wir ein gemeinsames Schichtsystem haben und nicht nur Inhalte gemeinsam beplanen und durchführen, sondern beispielsweise auch kommentieren. Es ist immer so, dass etwa an ARD-Übertragungstagen ZDF-Reporter die Streams kommentieren und umgekehrt ARD-Reporter an ZDF-Tagen, sodass wir wirklich eine Zusammenarbeit in einer Form haben, wie sie bisher so eng noch nie zu verzeichnen war.
Thomas Lowek, er ist verantwortlich für das Portal sportschau.de Olympia, und das ist gleichzeitig natürlich auch der entsprechende Hinweis, wie Sie die Seiten erreichen. Wir bleiben in London, zumindest erstmal mit The Clash. Ich steige ein mit dem Eid, mit dem olympischen Eid von gestern, wo nochmal gesagt wurde: Transparenz ist ja was ganz Modernes. Sie haben schon ein bisschen Vorabgespräch gehört nach London zu unserem Anti-Doping-Experten Hajo Seppelt. Aber kurzer Rückblick nochmal auf die Eröffnungsveranstaltung gestern im Stadion. Da mussten ja die Sportler feierlich schwören.
Ladies and gentlemen, to take the Olympic oath on behalf of all athletes, Sarah Stevenson, 2008 Olympic medalist, Taekwondo.
In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of the sport and the honor of our teams.
Ja, aber kaum ist das alles vorbei, das feierliche Moment, und nur wenige Stunden nach dem Olympischen Eid, also bei dem sich die Sportler verpflichteten, ohne Doping und Drogen anzutreten, gibt es schon den ersten Dopingfall bei Olympia in London. Wir haben in der letzten Stunde darüber berichtet. Ein albanischer Gewichtheber wurde positiv auf das anabole Stanozol getestet. Ich frage mal gleich in die Leitung nach London, Hajo Seppelt, was ist das genau? Ist das was Schwerwiegendes, was unerkannt hätte bleiben können, wenn er ein bisschen cleverer gewesen wäre?
Ich glaube nicht, denn dieses anabole Steroid Stanozolol, das wurde offensichtlich, wie ich gehört habe, in relativ großen Mengen genommen. Auch kurz vor den Olympischen Spielen hat man souffliert, und das bedeutet, dass es eben doch sehr einfach nachweisbar war. Und vor allem für diejenigen, die sich im Sport ein wenig auskennen, es ist genau das Präparat, das vor mittlerweile 24 Jahren Ben Johnson zum Verhängnis wurde bei den Olympischen Spielen in Seoul, damals ja der 100 Meter Olympiasieger, positiv getestet.
Die Nachrichtenagenturen haben darüber ganz neutral berichtet. Wie erlebst du die Öffentlichkeitsarbeit jetzt des IOC in Sachen Doping? Ist das sehr transparent?
Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass man sehr, sehr aufpasst, dass nichts aus dem Labor nach außen dringt, was möglicherweise dann auch schon zu Reaktionen der Betroffenen führen könnte. Denn wenn beispielsweise das Ganze schon öffentlich spekuliert würde, dann könnte der Athlet, der einen positiven Test haben könnte oder hat, dann schon entsprechende Gegenmaßnahmen oder entsprechende Ausreden erfinden. All das will man verhindern. Man will auch nicht, dass öffentlich spekuliert wird über Dinge, die da am Ende sich vielleicht doch nicht als so gravierend herausstellen, wie man es vorher angenommen hat. Also es gibt eine ganz, ganz strenge Politik des Verschweigens, aber wie ich finde, in dem Fall auch aus gutem Grund zum Anfang. Wenn allerdings dann das Ganze nied- und nagelfest ist, also eigentlich keine Ausreden mehr möglich sind, dann muss das IOC, und daran wird man jetzt erkennen können, ob sie es auch wirklich tun in den nächsten 14 Tagen, dann muss das IOC natürlich auch Farbe bekennen, öffentlich damit umgehen. Ich wusste davon bereits vorher, dass es diesen positiven Test gab. Ich wusste zwar nicht, von welchem Athleten, aber dass es einen gab. Ich hatte darauf gewartet, dass das womöglich bereits gestern veröffentlicht wird. Man hat womöglich die Eröffnungsfeier abwarten wollen, um da nicht gleich einen Schatten drauf zu setzen.
Ich habe dich als Anti-Doping-Experten der ARD bezeichnet. Man könnte auch Doping-Experte sagen, weil du dich schon seit Jahren mit diesem Phänomen des unerlaubten Mitteleinnehmens beschäftigst, aber nicht nur einfach beschäftigst, sondern du recherchierst investigativ. Von dir sind zahlreiche Filmbeiträge und Dokumentationen bisher erschienen, wo du auch immer nachweist, dass das alles ein System hat, Methode. Gibt es jetzt möglicherweise, weil du ja dann doch auch bekannt bist mit deinem Klarnamen, Hinderungen oder Behinderungen bei den Olympischen Spielen jetzt in London? Kannst du dich frei bewegen und vielleicht sogar filmen?
Natürlich ist bei Olympia alles sehr eingeschränkt möglich. Man muss sich überall anmelden, man kommt nicht überall rein. Natürlich mit Akkreditierung ist es einfacher, aber wenn man solche Fragen stellt, dann ist das nicht immer unbedingt erwünscht. Es ist tatsächlich so, dass das deutsche Fernsehen, dass die ARD inzwischen international, was diese Thematik anbetrifft, offensichtlich einen, ich sag's mal vorsichtig, umstrittenen Ruf genießt, weil wir eben dort eben auch mal den Finger in die Wunde stecken, und das gefällt nicht jedem. Man hört davon, dass man versuchen will, dem deutschen Fernsehen möglichst aus dem Weg zu gehen. Wenn Kollegen auch des ZDF, die machen ja das auch mit ihrer sogenannten Doping-Taskforce, bei uns heißt das ARD-Doping-Redaktion, wenn die irgendwo auftauchen, dann erzählen sie auch von Schwierigkeiten. Vor kurzem waren wir beispielsweise in Schwarzafrika, in Kenia unterwegs, haben dort berichtet für die ARD. Das hat zu riesengroßen Protesten geführt in Kenia, wobei sich allerdings am Ende herausgestellt hat, dass diese Proteste nicht sehr substanziell waren, weil das, was wir da recherchiert haben, dann am Ende auch eingestanden werden musste. Das passiert halt immer wieder. Auch in Deutschland erleben wir das, wenn wir an Claudia Pechstein denken, die uns ja auch nicht gerade wohlgesonnen zu sein scheint, wenn wir über Blutmanipulationen oder zumindest Blutbehandlungen, um es vorsichtig zu formulieren, in Erfurt sprechen. Also man hat den Eindruck, dass es zwei verschiedene Boote sind, in denen wir da unterwegs sind. Das eine Boot ist die Live-Übertragung im Fernsehen, die natürlich sehr viel Emotionalität und Dramaturgie beinhaltet. Und das andere Boot ist eben die kritische Berichterstattung. Und da gibt es gelegentlich auch Reibungspunkte, die sich nicht immer gut vertragen und aus Sicht der Sportler vielleicht auch nicht immer so einfach zu durchschauen sind.
Woran bist du dran? Kann man das jetzt schon sagen? Drehst du wieder eine Doku über vielleicht Doping in London?
Nein, wir drehen keine Doku. Wir beobachten das ganze Geschehen hier und nehmen natürlich die Recherchen, die wir vor Ort hier machen oder die wir auch bereits vorher hatten oder die erfolgt sind in den letzten Monaten, die nehmen wir jetzt in unser Archiv, und dann werden wir in den nächsten Tagen überlegen, was wir davon wie auf den Sender bringen können. Es wird auch weitere Drehs geben, nicht nur hier in London, sondern auch woanders. Nächste Woche fangen die Leichtathletikwettbewerbe an, und im Fokus sind derzeit sowohl die Sprinter aus der Karibik und auch aus den Vereinigten Staaten, also aus Amerika. Gleichzeitig aber eben auch die Mittel- und Langstreckler aus Ostafrika. Und da sind wir momentan dabei, das ein oder andere zusammenzutragen. Aber dazu möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel sagen.
Aber vielleicht doch noch etwas rückblickend im Verhältnis zu den letzten Olympischen Spielen in Peking 2008. Gibt es da Unterschiede? Also es sind ja zwei unterschiedliche politische Systeme. Merkt man, dass man in einer Demokratie Spiele abhält mit einem Mediensystem, was einerseits natürlich Boulevard Medien kennt, wie von Murdoch zum Beispiel, aber auch die BBC?
Die BBC überträgt ja Olympia in einem Ausmaß, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Die haben hier, ich glaube, sämtliche Kanäle freigeschaltet im Internet. Die kooperieren mit Sky. Also das ist das Olympia-Komplett-Totalprogramm quasi. Da ist selbst das deutsche Fernsehen, das schon so viel macht, im Internet, aber eben auch auf den konventionellen Fernsehwegen, eigentlich noch in den Kinderschuhen vergleichsweise. Das ist wirklich unglaublich. Also es ist erstmal technisch unglaublich beeindruckend, was die Briten hier auf die Beine stellen. Was das Investigative, was das Journalistische betrifft, glaube ich, nach den ersten Eindrücken, die ich gewonnen habe, ist es bei den BBC-Kollegen auch nicht anders als wo sonst überall auf der Welt. Nämlich, dass man dieses Ereignis zelebriert und nach meinem Eindruck zumindest in den Übertragungen doch relativ unkritisch mit der Thematik umgeht. Allerdings ist es natürlich schon möglich, in einem Land wie Großbritannien hier eben auch unangenehme Fragen zu stellen, wenn man an die Leute rankommt, was ich ja oben vorhin schon sagte, nicht immer so ganz einfach ist. Wenn hier so ein Closed Circuit ist und die Sicherheitsvorkehrungen halt auch unheimlich hoch sind, das unterscheidet sich natürlich schon ein bisschen von Peking, von den Spielen damals, die für mich so ein bisschen, eigentlich in einem abgetrennten Bereich weit weg von der Bevölkerung stattgefunden hatten. Wenn ich sehe, was hier im Olympic Park in London schon allein am ersten Veranstaltungstag los ist, das kann man sich kaum vorstellen. Das ist ein wirklich riesiges Volksfest, ganz klar. Das war damals in Peking völlig anders. Ich kann mich erinnern, dass der Olympic Park in Peking damals teilweise komplett leer war. Da passiert überhaupt nichts. Also da sind schon große Unterschiede zwischen den Chinesen und den Briten zu erkennen.
Bis hin, dass ich nehme mal an, jetzt im Hotelzimmer bei dir nicht die Sicherheitskräfte nachgucken, was du so machst.
Das war tun sie bestimmt nicht.
Das war wohl in China eine ziemlich schmerzliche Erfahrung für dich. Vielen Dank erstmal, Hajo Seppelt. Unterwegs in London, investigativ, wir haben es gehört, für die Anti-Doping- bzw. Doping-Berichterstattung. Und dann toi toi toi, dass du alles in den Kasten bekommst. Und ich bedanke mich und wünsche dir noch auf diese Art und Weise dann vielleicht auch mit einem kurzen akustischen Rückblick zu Pink Floyd gestern im Olympiastadion. Dann alles Gute. Tschüss.
So, hier ist Dirk Walzdorf in London, liebe Kollegen von Deutschland.
Das geht im Londoner AD-Studio wie im Taubenschlag. Da hört mir gerade noch so ein bisschen den Kollegen vom Deutschlandfunk, der die Leitung rumgeschlänzt bekam. Und das war Pink Floyd übrigens nicht aus dem gestrigen Stadion, sondern in einer anderen Live-Aufnahme, aber mit demselben Titel, kurz bevor die Eröffnungsfeier zu Ende war. Ich habe jetzt noch einen Hinweis für Sie und dann schalte ich wieder nach London.
Wenn Rehe bellen, klingt das normalerweise ziemlich blöd.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Erinnern Sie sich, gestern Abend, diese Stelle spielte Mr. Bean. Das ist hier eine Tonaufzeichnung, natürlich aus dem Studio. Aber Vangelis war vor Ort im Stadion, zumindest akustisch mit seiner Komposition. Und Mr. Bean langweilte sich, griff zu irgendetwas, ich glaube, das war ein Regenschirm, und holte sich dann irgendwie so ein Smartphone ran. Und ich habe gelesen, er soll getwittert haben, natürlich möglicherweise eher nur so inszenatorisch, mit einem nur noch von der Queen übertroffenen, gelangweilten Gesicht. Ich hoffe, langweilen wird sich die nächsten Tage nicht Jens Weinreich. Er ist freier Sportjournalist und immer dann unterwegs, wenn es um Korruption geht zum Beispiel, um Missstände, die im IOC passieren. Aber auch wenn Sportjournalismus versagt. Und er ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Ich hoffe, die Tonqualität ist verständlich. Jens, hallo nach London.
Ich hoffe auch, dass es verständlich ist. Hallo.
Ja, vielleicht wenn du den Abstand Mundmikrofon insofern optimierst, dass du dein Headset nicht so direkt anbläst, dann werden wir uns verstehen. Weswegen ich dich angerufen habe, ist, weil auch du hast natürlich Unterschiede parat zwischen Peking und London, was die freie Berichterstattung möglicherweise betrifft. Merkst du Unterschiede? Kannst du dich freier bewegen?
Also das, was man merkt, was jeder merkt tagtäglich, ist, dass das Internet frei zugänglich ist, beziehungsweise, dass keine Seiten gesperrt sind. Das ist das, Was also jeden Tag zu merken ist, das ging ja in Peking schon los beim normalen Googlen, wenn man dann auf bestimmte Webseiten kam, wo es um Tibet ging oder andere schwierige Fragen. Das ist hier anders. Ansonsten muss man sagen, man steigt immer ab. Ich sag gern im Raumschiff Olympia, das sind, glaube ich, meine 11. oder 12. Olympischen Spiele. Da ist man dann in einem Hochsicherheitstrakt, hat seine Akkreditierung. Wenn ich ins IOC-Hotel will, kriege ich eine zweite Akkreditierung. Man wird gecheckt mehrmals am Tag. Und die Arbeitsbedingungen sind eigentlich ja klar geregelt. Man darf bestimmte Sachen nicht machen, manches kann man machen, man kann relativ wenig Kontakt zu den Aktiven haben. Das unterscheidet sich im Grundsatz nicht zwischen Peking, Vancouver, Atlanta oder eben London.
Man hört immer so viel, dass Social Media eigentlich während der Spiele, während der Wettkämpfe nicht so gern gesehen wird. Es gibt zwar so ein für die aktiven Sportler und Freiwilligen Volunteers dann doch so Regeln, die dann möglicherweise verhindern sollen, dass Geheimnisse oder Verletzungen herausposaunt werden. Aber wie ist es bei Journalisten? Kannst du jetzt mit deinem Smartphone oder mit deiner kleinen Handycam einfach Aufnahmen machen, um vielleicht auch Missstände zu filmen?
Was klar ist, ist in diesen Social-Media-Richtlinien des IOC geregelt. Man darf eigentlich wegen der Rechtefrage, weil die TV-Anstalten in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen Sender, für Radio und Fernsehen ja die Exklusivrechte kaufen. Also darf man als Nicht-Rechteinhaber konkret weder Videos drehen in olympischen Städten, das sind also nicht nur in Arenen, sogar ich dürfte kein Video drehen hier beispielsweise im Pressezentrum und ich dürfte auch keine reinen Audioaufnahmen machen. Ich habe allerdings jetzt in den letzten Tagen auch ein paar Geschichten in englischen Zeitungen dazu gesehen, habe ich noch nicht die Zeit gehabt, mich gründlicher darum zu kümmern. In die Engländer schreiben, dass sozusagen die Sittenpolizei des IOC, da sind ein paar tausend Leute eingesetzt, die das Internet durchscannen, YouTube natürlich zum Beispiel, dass die Sittenpolizei so ziemlich resigniert, wenn man einfach sagt, wir haben das nicht mehr im Griff, wenn da 60, 70, 80.000 im Stadion sitzen. Und gestern konnte man es wieder wunderbar sehen beim Einmarsch der Athleten beispielsweise. Ich glaube, ich habe gar niemanden gesehen, der nicht ein Smartphone oder nicht eine Videokamera in der Hand hatte. Vorhin hast du erwähnt, Mr. Beam, Rowan Atkinson. Von Paul McCartney habe ich auf Twitter gesehen, unmittelbar vor seinem abschließenden Auftritt hat er ein Foto von sich aus dem Olympiastadion auf Twitter gestellt.
Sir Paul McCartney, ja, den wird man wahrscheinlich dann nicht zur Verantwortung ziehen. Aber wie sieht es mit Journalisten aus? Wenn du erwischt würdest, gibt es dann deftige Sprachen, musst du möglicherweise dann auch raus, wirst du suspendiert?
Ich denke mal, das ist jetzt eine reine Theorie. Du hast vorhin erwähnt, also wenn man auf einen Skandal, nehmen wir mal das als mögliches Szenario, man kommt auf irgendwas, was skandalös ist oder so weiter und filmt das, nimmt das auf, dann kann ich mir letztlich nicht vorstellen, dass das irgendwelche negativen Folgen haben könnte. Also ganz dumme, primitive Fehler wie, ich renne jetzt los mit einer Videokamera oder mit meinem iPhone oder so und mache ein Interview mit irgendjemandem im Olympiastadion. Im Hintergrund laufen irgendwelche Wettbewerbe. Dann könnte ich es sogar verstehen. Also so dumme Fehler sollte man am besten nicht machen.
Bis jetzt scheinen ja die Spiele also bis auf diese Doping-Geschichte skandalfrei zu sein. Auch du hast auf deinem Blog jensweinreich.de eher etwas kritisiert, was schon ja auch jahrelang zu beobachten ist, dass deutsche Medien hohe Erwartungen an die Sportler aus Deutschland haben, dass sie dann auch Niederlagen oder Nichtqualifizierung so ein bisschen übertreiben als große Enttäuschung und so weiter. Wie beobachtest du das? Bist du da möglicherweise in ganz friedlichen und normalen Spielen?
Auch das muss man sehen. Also es gibt, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich denke, es gibt eigentlich gar keine Spiele, wo nicht was passiert, was man unter dem Label Skandal, Korruption, Doping und so weiter fassen könnte. Nehme ich mal die letzten Winterspiele 2010 in Vancouver, groß gelobt, zu Recht, glaube ich, in einem doch relativ sehr, sehr freien Land, Kanada. Da gab es dann diesen Tod des Rodlers aus Georgien, was ja nicht nur eine Tragik war, sondern was ja auch handfeste Gründe hatte, in diesem Wahnsinn, also immer schnellere Bahnen und so weiter zu bauen. Das gibt es also immer. Es gibt Verschiebungen im Sport und so weiter. Das ist einfach am ersten wirklichen Wettkampftag, also da die ersten Entscheidungen gefallen sind, noch zu früh, dazu meinen, nur weil, ich unterstelle das jetzt gar nicht, Entschuldigung, nur weil es in London sozusagen stattfindet im Vergleich zu Peking, ginge das jetzt hier ein bisschen friedlicher und gesitteter zu. Das kann passieren, in der Regel passiert immer irgendwas.
Dann bleiben wir einfach mal ganz locker verabredet hier ins Weinreich. Vielleicht haben wir ja nochmal Gelegenheit, aus möglicherweise auch bedauerlichen Gründen uns noch einmal technisch zuschalten zu lassen. Jetzt erstmal vielleicht dann doch nach der Abschlussfeier, die gestern ja ziemlich lang ging, entspannende erste Stunden bei Olympia. Vielen Dank nach London, Jens Weinreich.
We're cutting into our program with breaking news.
Get me some official confirmation.
Every second you're not current, 1,000 people are changing the channel to the guy who is. That's the business you're in.
You can do the same show with another producer.
We can have that discussion.
Why don't we have it now?
Das war ein kurzer Ausschnitt aus der US-Serie The Newsroom des Pay-TV-Anbieters HBO. In dieser Serie geht es um die Arbeit, aber auch um die Intrigen und Machtkämpfe in der Redaktion des fiktiven Nachrichtensenders ACN. Geschrieben hat The Newsroom Aaron Sorkin, dessen bekanntestes Werk der Kinofilm The Social Network sein dürfte, der ziemlich frei die Geschichte von Facebook und dessen Gründer Mark Zuckerberg erzählt. Seit Ende Juni ist diese Serie in den USA bei HBO zu sehen. Eine deutsche Fassung kommt aber erst im Herbst. Deutsche Zuschauer können die Serie im englischen Original bei Sky aber jetzt schon sehen. Nicht im linearen TV-Programm, sondern über die On-Demand-Dienste Sky Go und Sky Anytime. Björn Zieslik hat darüber mit Gary Davy gesprochen, dem Programmchef von Sky Deutschland. Warum macht Sky so etwas?
Also der eine Grund, und das ist die Marketing-Sicht, ist sicherlich das Angebot von Sky für Kunden attraktiver zu machen und ja damit zum einen neue Abonnenten zu gewinnen, zum anderen die bestehenden davon abzuhalten, ihr Abo zu kündigen. Und nachdem man gemerkt hat, wie erfolgreich die Pilotfolge von The Newsroom in den USA war, hat Sky Deutschland entschieden, wir wollen unseren Zuschauern diese Serie so schnell wie möglich zeigen, ohne erst auf die Synchronisation zu warten. Der andere Grund sind sicher die illegalen Streams und Downloads, die man natürlich findet, wenn man danach sucht. Und die will Sky zumindest eindämmen, erklärt Gary Davy.
Yes, the illegal streaming is an issue.
Die illegalen Streams sind tatsächlich ein Grund. Als die Serie in Amerika produziert wurde, begann die Diskussion darüber in den Blogs. Und auch in Deutschland gab es viele, die Informationen ausgetauscht haben, wie und wo man an illegale Downloads kommt. Wir haben uns gedacht, warum bekämpfen wir die illegalen Download-Seiten nicht, indem wir die Serie unseren bestehenden Abonnenten legal zugänglich machen. Das gleiche will Sky übrigens auch mit der dritten Staffel von Boardwalk Empire machen, also die Serie unmittelbar nach der US-Premiere On Demand im Original auch in Deutschland zeigen. Und das war übrigens auch schon geplant, bevor The Newsroom zum Thema wurde.
Wie wichtig sind On-Demand-Angebote für Sky überhaupt?
Also lineares Pay-TV wird noch für lange Zeit das Kerngeschäft von Sky bleiben, sagt Gary Davy. Daran will Sky auch überhaupt gar nichts ändern. Aber so wie HD-Programme oder 3D-Sendungen ein zusätzliches Angebot sind, so werden auch On-Demand-Dienste erwartet, vor allem von den jüngeren Zuschauern.
I think the idea that we dictate when people watch
Der Gedanke, dass wir vorgeben, wann Leute TV-Sendungen ansehen sollen, ist schon ein wenig arrogant. In der heutigen Welt, wo die Technik es ermöglicht und die Zuschauer es nachfragen, müssen wir On-Demand-Dienste anbieten. Zusammen mit unserem linearen Programm ist das ein ganz natürlicher Teil unseres Angebots.
Wenn On-Demand tatsächlich so natürlich ist, wäre es dann nicht denkbar, Pay-TV-Inhalte gegen Bezahlung auch Kunden anzubieten, die kein Pay-TV-Abo haben, also Pay-Per-View einfach?
Ja, klar, denkbar ist das natürlich. Und in den USA gibt es zum Beispiel eine Initiative namens Take My Money HBO. Und dieser Initiative geht es darum, HBO, also den amerikanischen Pay-TV-Sender, dazu zu bringen, reine On-Demand-Pakete anzubieten, ohne TV-Abo. Bislang ist HBO dagegen aber recht resistent. In Großbritannien bietet Sky Filme inzwischen sogar auch im Einzelabruf an und Sport und Shows sollen noch folgen. In Deutschland gab es zuletzt auch Meldungen, Sky würde an einem reinen Sky-Go-Abo arbeiten, also ohne TV-Abo, über das man dann Filme, Serien und Sport auf Smartphones, Tablets oder dem Computer anschauen kann. Darauf habe ich Gary Davy natürlich angesprochen. Seine Antwort war jedoch sehr vage. Er sagt, man beobachte das Thema schon seit langem sehr genau. Auf lange Sicht wird das auch sicher kommen. Momentan gäbe es aber keine konkreten Vereinbarungen und auch keinen klaren Zeitplan.
We may do it in the future, but I haven't any idea when we might do it.
In den USA kommen, glaube ich, viele aufwendig produzierte und weltweit erfolgreiche Serien aus dem Pay-TV. Also bekanntestes Beispiel ist sicher Sex and the City, die von HBO produziert wird. In Deutschland gibt es ja von Sky bislang noch kein eigenes fiktionales Programm. Ist das aber vielleicht dann doch in der Planung?
Ja, klar, langfristig auf jeden Fall. Es gibt schon seit mehr als einem Jahr auch Gespräche mit verschiedenen Produktionsfirmen darüber. Aber Sky steht bei Eigenproduktionen unter einem sehr hohen Erwartungsdruck. Und deshalb sagt Programmchef Gary Davey, wir werden das nicht machen, bevor wir nicht in der Lage sind, es richtig gut zu machen. Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, wie leicht es ist, es falsch zu machen. Wenn wir Eigenproduktionen machen, dann müssen die außergewöhnlich sein, von hoher Qualität und etwas leisten, was frei empfangbares Fernsehen einfach nicht kann. Das ist eine große Aufgabe, die Zeit braucht und vor allem viel Geld. Wir werden nicht anfangen, bevor wir nicht sicher sein können, die hohen Erwartungen zu erfüllen.
Ist es denn überhaupt lukrativ, bei den Unmengen an Inhalten, die es frei verfügbar im Internet gibt, in so aufwendige Produktionen überhaupt zu investieren?
Ich denke schon, wobei es dann wirkliche Highlights sein müssen, um damit zum Gesprächsthema zu werden. Gary Davey vergleicht es mit der Situation am Wasserspender im Büro, die manche vielleicht noch kennen. Da hat man sich früher getroffen und über das TV-Programm am Vorabend gesprochen. Und wer das nicht gesehen hatte, der konnte halt nicht mitreden.
Well, the water cooler is now being replaced by Facebook.
Das Treffen am Wasserspender im Büro wird heute ersetzt durch Facebook, wo die Community sich über viele verschiedene Inhalte austauscht. Aber der Großteil davon dreht sich um eine relativ kleine Zahl hochwertiger, prestigeprächtiger Programme. Und ich denke, das wird auch noch lange so bleiben.
Sagt zumindest Gary Davey, Programmchef von Sky Deutschland, im Interview mit Björn Zieslik. Und erstmal als Eigenproduktion, zwar nicht so fiktional, werden wir ja im Herbst auch Harald Schmidt sehen. Vielleicht ein Gesprächsthema am Wasserspender. Aber dir erstmal vielen Dank. Tschüss. Das für die, die noch nicht den Zusammenhang zu dieser Sendung hergestellt haben, Slumdog Millionaire, daraus ist dieser Titel, Slumdog Millionaire, wurde als Film natürlich regisseurisch betreut, gibt es das Wort überhaupt? Also der Regisseur ist derselbe, der gestern unterwegs war im Olympiastadion in London, nämlich Danny Boyle. Und weil man das ruhig mal erwähnen sollte, für diese wirklich imposante Leistung habe ich diesen Titel rausgekramt. Aber jetzt natürlich, Sie sind das gewöhnt, auch im Radio 1 Medienmagazin, ein kleiner Tipp für Ihre mittelfristige Lebensplanung.
Radio 1, der Tipp.
Und damit endet der Zusammenschnitt der Live-Sendung. Paul McCartney mit seiner Hijude-Fassung am Ende der Olympia-Eröffnungsveranstaltung und auch am Ende des Medienmagazins kann ich Ihnen hier an dieser Stelle nicht präsentieren. Als Ersatz, sozusagen als Podcast-Bonustrack, schalten wir nochmal ins Jahr 2010 in die Medienmagazinsendung vom 13. Februar. Erwähnt wurde der Zwischenfall von Jens Weinreich vorhin in der Sendung. Der tragische Tod eines georgischen Rennrodlers. Und dann hören wir noch anschließend hinein in die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking. Ich erwähnte es am Anfang in der Moderation. Damals gab es ja zur Eröffnungsveranstaltung Manipulationsvorwürfe. Aber jetzt erstmal zurück nach Vancouver.
Das Ganze beginnt ein wenig in Moll. Klaus Lufen hat es angekündigt. Noda Kumaritashvili, der junge Mann aus Rumänien, der auf tragische Weise verstorben ist. Das ist der Countdown zu Beginn des internationalen Bildes, den Sie jetzt erleben. Und es hat die Stimmung hier ein ganz klein bisschen gedrückt. Dabei waren die Kanadier so wahnsinnig gespannt.
Ja, wir hören Ralf Scholz, aber sehen die den Countdown, der runterläuft. Also offensichtlich ist das das internationale Signal. In 7, 6, 5, 4 und so weiter Sekunden geht es dann offiziell los. Die Zeit nehmen wir uns noch und wir hoffen, dass der Monitor dann nicht schwarz ist, sondern mit dem offiziellen Logo beginnt. Also die junge Dame lassen wir kreiseln, ein paar schöne Bilder für diese Olympischen Winterspiele und dann übernehmen nochmal Ralf Scholz und Jens-Jörg Krieg. Mensch, da hatten wir schon gedacht, wir wären weg.
Heute früh, 3 Uhr in der ARD, unglücklicher Auftakt bei Olympia in Kanada. Besondere Herausforderungen für die Medien. Improvisation und Feingefühl sind gefragt. Wir telefonieren gleich mit dem ZDF-Sportchef vor Ort. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin.
For such a long time, we've been standing in line, and it's been so long that we forgot the reason we're hanging on.
Die Olympischen Winterspiele aus Vancouver. Ab dem 12. Februar live im ZDF.
Und natürlich auch in der ARD. Sie haben es gestern oder heute Nacht bereits schon gesehen, heute den ganzen Tag. Und morgen ist für das zweite deutsche Fernsehen der erste richtige Bewährungstag. Am Telefon jetzt der ZDF-Sportchef und Teamchef für das ZDF in Vancouver, Dieter Gruschwitz. Ein Hallo oder guten Morgen, besser gesagt.
Ja, einen guten Morgen nach Berlin. Guten Tag.
Nun war das ja, wir hatten es gehört, ein Auftakt in Moll. Der georgische Rodler hat mit seinem tödlichen Unfall natürlich auch die Medien elektrisiert. Wie geht man mit solch einem Unfall um? Wie sind Sie selber damit umgegangen? Was haben Sie zuerst gedacht, als Sie das gehört hatten?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren alle sehr geschockt. Wir saßen in einer Redaktionssitzung zusammen, als ein Kollege aus Whistler anrief, der an der Bobbahn war und uns von diesem Unfall erzählte. Da war ja noch zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es sich um einen tödlichen Ausgang handelt oder nicht. Wir haben uns dann in den Schneideraum begeben, wo die Bilder dieses Rodeltrainings aufgezeichnet wurden. Wir haben uns den Unfall angeschaut und waren alle total schockiert. Also einige von uns mochten gar nicht mehr hinschauen, ob dieses Unfalls. Das war einfach grausam zu sehen. Wir haben dann natürlich unser Tagesprogramm sozusagen erstmal umgeworfen und uns überlegt, wie gehen wir mit diesem Unfall um, in welchen Nachrichtenformaten soll er aufscheinen. Es war ja zu einem Zeitpunkt, als gerade im ZDF-Programm Mainz bleibt Mainz lief und wir erst eine Zulieferung zu leisten hatten für die Heute-Nacht-Sendung, also wesentlich später, sodass wir etwas Zeit hatten. Wir haben uns dann relativ schnell mit den Kollegen der ARD abgesprochen, inwieweit wir diese Bilder zeigen werden. Also bis wohin können wir dem deutschen Zuschauer zumuten, sich diesen tödlichen Ausgang anzuschauen. Und wir waren dann übereinstimmend relativ schnell mit unserer Entscheidung, dass wir den Aufprall selber dieses Athleten an diesem Stahlträger nicht zeigen werden. Das heißt, wir haben das Ankommen auf der Ziellinie gezeigt, wie er aus der Kurve abgehoben hat, haben dann aber diese bildliche Sequenz beendet.
N24 hatte sich anders entschieden. Dort zeigte man sogenannte Stillfotos, also Standbilder in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Auswirkungen dieses Unfalls. Ist das für Sie auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann?
Nun, ich kann jetzt die Bilder von N24 kann ich nicht beurteilen und bewerten, weil ich sie nicht gesehen habe. Es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, das Ganze mehr in einer Fotoform zu zeigen. Wir haben uns halt für diese Variante entschieden. Ich glaube, sie ist dem Zuschauer zumutbar, denn auf der anderen Seite muss ja eben auch dieser grausame Unfall gezeigt werden von seinem Hergang her. Man muss sich auch dabei immer wieder vorstellen, das Ganze hätte man ja auch live zeigen können. Dann hätte man keinen Einfluss darauf gehabt, wo man diese Bilder beendet. Also wir haben uns da intern abgestimmt, zusammen mit der ARD. Wir haben uns natürlich auch sagen wir, die Leitlinien des Fernsehjournalismus vor Augen gehalten, die da beispielsweise heißen, dass man diese Bilder auch nicht den jungen Zuschauern zumuten darf. Das heißt, wir haben wirklich eine Variante gewählt, die noch aus unserer Sicht erträglich ist.
Und das alles noch unter dem besonderen Stress einer Premiere, nämlich HDTV. Und da kommen ja dann verschiedene Faktoren zusammen, also die technische Belastung und dann auch die psychische Belastung. Gehen wir mal zurück zu dem, wo Sie eigentlich jetzt beheimatet sind, in Vancouver, in einem, ich nehme mal an, riesengroßen internationalen Broadcast-Zentrum. Wie stellt sich das für Sie dar? Hat das Weltniveau oder gibt es da Kritik, wie es ja auch bei anderen Olympischen Spielen des Öfteren mal, ich erinnere nur an Peking, da gab es dann ja Beschränkungen durch Ausweise oder auch Beengungen der Container?
Nein, also um Ihr Wort nochmal aufzugreifen, das Ganze hat wirklich schon Weltniveau. Das ist technisch alles hervorragend vorbereitet, es funktioniert alles. Es gab nur für uns unilateral gesehen, also nur für uns ARD und ZDF noch ein paar Probleme am Venue, also an der Wettkampfstätte für Ski Alpin und für Schnelllauf. Das sind aber Dinge, die wir selber im Griff haben. Aber das, was wir vom Host-Broadcaster hier angeliefert bekommen, sei es die technischen Möglichkeiten, sei es die Bilder überhaupt, und das ist ja das Wichtigste, sei es aber auch die Arbeitsmöglichkeiten hier in diesem IBC, dem International Broadcasting Center, das ist toll. Es ist auch vom Handling insgesamt überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir in Peking erleben mussten. Also die Kontrollen sind da, sie sind auch punktuell sehr intensiv, aber das alles sehr nett mit einem freundlichen Entgegenkommen der Gastgeber hier. Also hier fällt kein böses Wort, kein böser Blick. Das lässt man alles sehr gerne über sich ergehen. Also ich muss sagen, ich bin sehr angenehm überrascht. Na, eigentlich gar nicht mal so sehr überrascht, aber sehr angetan von der Atmosphäre hier.
Dann die technische Herausforderung, Hochzeilenfernsehen, HDTV. Es ist nicht das erste Mal, es gab Showcases zur Leichtathletik-WM, ein umfangreiches sportliches Ereignis in Berlin im Olympiastadion. Auch die Olympischen Spiele, wenn ich mich richtig erinnere, in Peking hatten HDTV-Elemente, aber da ging es noch nicht so richtig darum, dass man jetzt in dem Regelbetrieb angekommen ist. Heißt Regelbetrieb für Sie Routinebetrieb oder gibt es da noch Überraschungen?
Nein, auf keinen Fall Routinebetrieb. Wir müssen immer mit Überraschungen rechnen, aber ich glaube, dass gerade unsere Kollegen von ARD und ZDF, und ich darf da wirklich für beide Systeme reden, für ARD und ZDF haben die Kollegen in den Bereichen von Produktion und Technik ganz Tolles geleistet. Es steht alles, es funktioniert alles, das hat man auch gestern bei den Kollegen der ARD an ihrem ersten Sendetag gesehen. Aber mit Überraschungen müssen wir immer leben. Die Reporter, die Redakteure müssen sich ein wenig umstellen in ihrer Arbeitsweise. Gewisse Dinge dauern eben etwas länger. Natürlich, man arbeitet mit einer neuen Technik hier, an die man sich auch erst gewöhnen muss. Aber bisher funktioniert alles und wir haben in der Tat, wie Sie richtigerweise angedeutet haben, den großen Vorteil, dass wir ja selber als Host-Broadcaster, also als gastgebender Fernsehsender, schon die Leichtathletik-WM in Berlin bestritten haben. Und da hat ja auch alles hervorragend funktioniert.
Sie übertragen parallel natürlich in Standard-TV. Das wird irgendwo auf der Strecke, ich nehme mal an, vielleicht im Sendezentrum in Mainz und bei der ARD dann umgerechnet in Standard-TV. Aber nun ist die Frage, es gibt auch schon seit längerer Zeit bei sportlichen Großereignissen auch die Möglichkeit, im Digitalpaket von ARD und ZDF Zusatzangebote zu zeigen. Wie haben Sie sich denn diesmal das umfangreiche olympische Programm aufgeteilt? Was kommt im Hauptprogramm und was in den Digitalkanälen?
Also auch da gilt eine Regelung, die wir schon seit Jahren praktizieren. Es gibt zwei Digitalkanäle, der Digitalkanal 1 Festival bei der ARD und der ZDF-Infokanal eben beim ZDF, die noch während der Zeit der Olympischen Spiele zu, ja ich sage es mal, Sportkanälen kurzfristig umgewidmet werden. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass gerade die ARD mit ihrem Kanal sich insbesondere um die Eishockeyspiele kümmert, die wir nicht im Hauptprogramm zeigen. Wir vom ZDF widmen uns mehr den Sportarten, die sonst im Hauptprogramm nicht das ganz große, sich nicht ganz groß wiederfinden, also so Snowboard, Skeleton, also eher so in Anführungszeichen die etwas jüngeren Sportarten. Das Ganze aber immer unter der Maßgabe, dass es möglichst keine Parallelübertragungen im Hauptprogramm und auf den Digitalkanälen geben soll. Das ist die klare, auch medienpolitisch vorgegebene Marschrichtung und an die werden wir uns auch halten.
Aber das wahrscheinlich Spannendste auch für Sie ist die Hochzeilenübertragung. Gibt es ein sportliches Ereignis jetzt in Kanada, worauf Sie sich besonders freuen, was auch für HDTV-Zuschauer besonders geeignet ist?
Also ich glaube, wir können uns auf alle die Sportarten freuen, wo man auch mit Naheinstellungen arbeitet, also wo man in die Augen der Athleten schauen kann, wo man technische Abläufe besonders gut erkennen kann. Also ich sage jetzt mal, das Aufspringen eines Skispringers oder der Schuss beim Biathlon. Also all diese Dinge, wo man diese Details, diese Feinheiten besonders gut erkennen kann. Ich glaube, da werden wir mit HD, mit der HD-Technik eine ganz neue Dimension erreichen.
Freuen wir uns auf diese neue Dimension. Dieter Gruschwitz in Kanada war für das Medienmagazin sozusagen, wenn man so will, jetzt das Ohr in dem Fall. Vielen Dank, er ist ZDF-Sportchef
gerne,
und
danke.
Teamchef des zweiten deutschen Fernsehens in Vancouver.
Radio 1 in der Uckermark 106,1.
Das Medienmagazin am 13. Februar 2010. Am 16.08.2008 hörte sich das Medienmagazin so an.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Radio 4. Absolute Affirmation.
9-jährige Lin Miyaoke begeisterte mit ihrem Lied auf das Vaterland das gesamte Publikum bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am vergangenen Freitag. 4 Tage später kam heraus, Lin Miyaoke hatte nur ihre Lippen bewegt, während die Stimme eines völlig anderen Mädchens erklang. Yan Peiyi hatte in Wirklichkeit das Lied eingesungen. Sie sollte eigentlich auch auftreten, wurde aber in letzter Minute ausgewechselt, so die Nachrichtenagentur AP. Sie sei einem Politbüromitglied nicht hübsch genug gewesen. Der Sprecher des Organisationsbüros sagte:
Am Ende des Tages wählte der künstlerische Direktor die beste Stimme und die beste Darstellerin aus.
Die Täuschung war perfekt, die Weltöffentlichkeit begeistert.
Herr Schneider, Sie inszenieren auch, Sie sind Regisseur. Haben die es gut gemacht?
Widerwärtig.
Die Frage geht jetzt an Steffen Grimberg, nachdem wir diesen Ausschnitt gehört haben aus der Sendung Hart, aber fair. Da wurde Werner Schneider gefragt, er ist Kabarettist, war auch Sportreporter. Steffen Grimberg, Taz Medienjournalist, widerwärtig oder nicht legitimes Mittel in einer Show, tatsächlich die besten Komponenten zusammenzuführen, auch wenn es dann Playback war?
Naja, letztlich beides, würde ich sagen. Es ist widerwärtig, es ist vor allen Dingen nicht journalistisch. Nur, das muss man ganz klar sehen, die Eröffnung der Olympischen Spiele, das war eine große Werbeinszenierung. Da hatte die Schokoladenseite zu funktionieren. Und von daher, muss ich sagen, hat mich das Ganze eher amüsiert als jetzt fürchterlich empört.
Ja gut, Milli Vanilli gab es auch mal und Bonnie M., wo Frank Farian Stimmen gespielt hat. Das gab natürlich auch den Aufschrei. Die FJ hatte was regelmäßig gemacht, kann ich mich erinnern. Ich war selbst Betroffener, als ich seinerzeit auch ein Lied sang auf dem Marx-Engels-Platz. Ich oute mich mal jetzt. Und zwar war das ein Lied, was dann eingespielt wurde von einem Chor zusätzlich zu den Massen, aber man hatte dann erfahren, das war tatsächlich irgendein Kinderchor und nicht wir. Politpropaganda ist doch eigentlich sozusagen lang gelebte Praxis und die Empörung könnte doch geringer ausfallen.
Naja, sicher. Nur wir haben hier in China eine besondere Situation. Es gibt ja nicht nur diese Politpropaganda, zu der dann auch gehört, dass meinetwegen diese Footsteps, also diese Fußstapfen, diese Schuhe, wie man hinterher erfahren hat, über Monate vorab vorbereitet waren. Und
das muss man sagen, also das war ein Bild aus Flugzeugperspektive, genau. Wo man, glaube ich, in 29 Schritten die Feuerwerkskörper simuliert haben, den Beginn des Countdowns visualisiert hat. Und das waren Computeranimationen in die Live-Übertragung hineingespielt. Das ist aber noch was anderes. Das ist sozusagen neu, wenn man so will, in der Fälschungspraxis.
Das hat es vielleicht vorher auch technisch noch nicht geben können. Also das ist was Neues, worauf man sich gefasst machen muss. Es hat ja auch noch andere Beispiele gegeben. Auch die Amerikaner sind nicht ganz unschuldig, erinnern sich daran, dass die übertragenen US-Sender den Einzug der amerikanischen Mannschaft im Internet ein bisschen an eine andere Stelle buxiert haben, damit das eben auch günstiger platziert war oder dass generell jetzt bei den Olympischen Spielen bestimmte Wettbewerbe zu einer bestimmten Zeit angepfiffen, angestoßen, gestartet werden, weil dann eben in den USA Primetime im Fernsehen ist und die meisten Einnahmen erzielt werden können. Ja. All das hat mit Olympischen Spielen nur sehr am Rande zu tun. Das ist eher Werbung, das ist Show, das ist der Versuch, da so viel Geld zu generieren wie möglich.
Aber kann man daraus einen Vorwurf konstruieren, dass Olympia eine riesengroße Show ist, die auch mit Tricks arbeitet?
Naja, man muss es zumindest anprangern, weil es ein bisschen im Gegensatz doch steht nach wie vor zu den vollmundigen Bekundungen von Jacques Roque, dem IOC-Präsidenten und anderen und weil es parallel dazu ja echte Behinderungen auch in der journalistischen Arbeit gibt, der Korrespondentinnen und Korrespondenten, die aus Peking von den Olympischen Spielen berichten.
Da gab es am Anfang massive Proteste von Journalisten, dass sie allein schon nicht ins Internet richtig kamen, dass dort die Internetpolizei Chinas massiv blockiert. Das hat sich etwas gelockert, aber nach wie vor hört man immer noch von Meldungen, dass nicht alles wirklich freigegeben ist.
Nein, also ich würde sagen, die Einschätzung ist klar. China ist von seinen Beteuerungen, dort wirklich freien Zugang zuzulassen, weit entfernt. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das, was wir jetzt schon als Einschränkung empfinden, sind Sonderbedingungen vor allen Dingen für westliche Reporterinnen, für westliche Reporter. Chinesische Journalistinnen und Journalisten arbeiten nach wie vor unter ganz anderen Bedingungen und stehen noch viel, viel stärker unter Kuratel.
Hat sich denn das ängstliche Bild, muss man ja geradezu sagen, von möglichen Behinderungen chinesischer Politiker oder Funktionäre bestätigt, dass man ja bei ARD und ZDF, es sagte natürlich, wir haben eigene Kameras und können jederzeit umschalten. Ist es so gekommen?
Bis jetzt eigentlich noch nicht, weil es die ganz großen massiven Behinderungen auch noch nicht gegeben hat. Ich denke, da ist die chinesische Administration, sind die chinesischen Machthaber einfach auch übervorsichtig, sehr, sehr ängstlich vorgegangen. Man hört dann ja von Experten, die sich da auskennen, das Reich der Mitte, diese Angst, das Gesicht zu verlieren im Angesicht der Weltöffentlichkeit. Für China sind diese Spiele natürlich was ganz, ganz Großes und Wichtiges. Dass sie sich dann wiederum zumindest im Westen natürlich damit schon fast ein bisschen lächerlich machen, durch diese unglaubliche Kontrollfreakigkeit, das steht auf dem anderen Blatt. Nur wie gesagt, bei allem Amüsement darüber und über digitalisierte Footsteps darf man eben nicht vergessen, dass die journalistische Arbeit nach wie vor behindert wird.
Journalismus oder Nicht-Journalismus, da stellte sich auch die Frage auf einem Digitalkanal der ARD. Sie haben dort einen Film entdeckt, darüber auch in Ihrer Zeitung geschrieben. Was ist denn da passiert? Hören wir erstmal rein in diesen Film.
Es gibt ein Lied, das besingt die 9 Millionen Fahrräder von Peking. Bis zum August werden es fast 10 Millionen sein, die sich durch Chinas Hauptstadt bewegen. Dort finden ab 8. August die 29. Olympischen Sommerspiele statt. Das sind die ersten Olympischen Spiele, die in der Volksrepublik China ausgetragen werden.
Das Netzwerk Recherche, dem Sie angehören, warnt immer vor Vermischung von Journalismus und PR. Und Sie sagten, das sei Public Relation, also Öffentlichkeitsarbeit für Olympia. Wie kann sowas passieren?
Naja, man hat es dem Film ja vielleicht angehört. Das war jetzt der Intro. Das ist übrigens die Version, wie sie in einem ZDF-Digitalkanal gelaufen ist. Die ARD hat das Material nochmal etwas anders bearbeitet, war aber im Großen und Ganzen dasselbe. Das Ganze ist offensichtlich Teil eines Vertrages, den die European Broadcasting Union, das ist so der Dachverband der vor allem öffentlich-rechtlichen Sender hier in Europa, mit dem IOC geschlossen hat, über eben die Ausstrahlung oder die TV-Rechte für die Olympischen Spiele jetzt in Peking. Und da steht interessanterweise ein Passus drin, dass jeder Sender, der überträgt, auch eine knapp einstündige Doku über das IOC, über die Spiele in Peking, über die Vorbereitungen zeigen muss. Die wird vom IOC angefertigt, beziehungsweise von einer amerikanischen Produktionsfirma, mit der das IOC sehr lange schon zusammenarbeitet. Entsprechend werbewirksam ist das Ganze und es kommt natürlich kein einziges kritisches Wort darin vor.
Das muss man machen.
Das muss man, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es machen muss. Die BBC hat uns auf unsere Nachfragen hin erklärt, dass sie diesen Film nicht zeigt und auch nicht zeigen wird. Im Vertrag steht zwar, dass er eigentlich in den 3 Monaten vor den Spielen gezeigt werden müsste, aber da ist mir jetzt nicht bekannt, inwieweit die EBU oder das IOC sich mit der BBC schon angelegt hat. ARD und ZDF haben ja so etwas wie passiven Widerstand versucht. Sie haben das Ding in Digitalkanälen verbuddelt, die ohnehin jetzt nicht gerade üppig angeschaut werden. Die relevante Quote von ARD 1 Extra und ZDF Doku liegt ja nun in einem quasi nicht messbaren Bereich. Man hat es im Programm versteckt, es ist aber trotzdem, finde ich persönlich, eher Unsinn, dass unsere öffentlich-rechtlichen Anstalten sich überhaupt für so etwas hergeben, ob es im Vertrag steht oder nicht. Sowas dürfte eigentlich nicht in einem Vertrag stehen, wenn es um die Übertragung einer Veranstaltung geht, die doch im größten und weitesten Sinne immer noch unter Journalismus fällt.
Eigentlich hätte draufstehen müssen, Dauerwerbesendung. Dann wäre es dann wieder
absolut
korrekt gewesen.
Das hätte man machen können, nur das ist den öffentlich-rechtlichen Anstalten ja nun auch verboten.
Also auch hier bleibt wie im Kaukasus-Konflikt auch bei Olympia bei einer scheinbar unpolitischen Veranstaltung, wenn man einfach mal bedenkt, dass das immer wieder angemahnt wird, das ist ja alles nur Sport und hätte nichts mit Politik zu tun, auch hier misstrauisch zu bleiben. Bei den Leistungen ist man ja mittlerweile sensibilisiert durch die Dopingfälle, nicht alles für bare Münze zu nehmen, das verdirbt ein bisschen den Spaß beim Zuschauen, aber entbindet uns nicht der Pflicht, genau hinzusehen. Und das war die Absicht des Besuchs im Studio von Steffen Grimberg, Medien-Touch-Journalist. Vielen Dank.
Gerne.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.